herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Mein heutiger Gast ist vor allem eins, ein cleverer und erfolgreicher Unternehmer. Als Inhaber der angesagten Bar Sir Walter, Oh Baby Anna, Elephant Bar, der neuen Boston Bar und seinem neuen Restaurant The Paradise Now ist er aus der Düsseldorfer Nacht- und Gastroszene nicht mehr wegzudenken. Und die Rede ist von Walid El-Scheik. Walid, ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier im Sir Walter treffen darf und du heute Gast in meinem Podcast bist.
Vielen Dank, Jan, ich freue mich auch.
Habe ich bei dem Intro irgendwas vergessen?
Nee, eigentlich war es sehr vollständig.
Super. Walid, was ist deine früheste Erinnerung an deinen ersten Job?
Die früheste Erinnerung an meinen ersten Job war, da war ich 14 und ich habe zu dem Zeitpunkt American Football gespielt. Das ist ein Ausrüstungssport, dementsprechend teuer ist die Ausrüstung, die man da so tragen muss, die Vielfältigkeit dieser Ausrüstung. Und ich bin als 14-Jähriger nebenan in so eine Lagerhalle gelaufen. Ich wusste, da wird übertransportiert, irgendwas kommt, irgendwas wird abtransportiert. Ich habe einfach gefragt, ob die in den Ferien nicht 14 Tage für mich einen Job hätten. Ich möchte mir was dazu verdienen. Dann haben die erstmal laut gelacht und da ich da aber stehen geblieben bin und gesagt habe, nee, das ist mir schon ernst, ich möchte mir da was leisten und das Taschengeld reicht dafür nicht aus. Und dann haben sie es angenommen und dann habe ich einfach so Paletten beladen. Das war jetzt keine schwere körperliche Arbeit, aber es war morgens um 7 Uhr da sein, was, glaube ich, das Härteste an diesem Job.
Ich glaube auch, vor allem in dem Alter.
Und dort habe ich, das ist so mein erster Job gewesen, also der erste bezahlte Job außerhalb jetzt so Hilfsarbeiten in der Familie.
Okay, und du bist seit gut 20 Jahren als Betreiber der ehemaligen Anaconda Bar, die du heute unter dem Namen Oh Baby Anna führst, in der Düsseldorfer Altstadt aktiv. Wie hat es sich angefühlt, deinen ersten eigenen Laden zu leiten, und nimm uns doch mal mit zurück an den ersten Abend.
Mein erster Abend war so ein bisschen geprägt durch meine Vorstellung davon, wie ich den Job, den ich da mache, es ging gar nicht dabei darum, dass es mein Laden ist oder nicht, sondern es ging eher darum, wie mache ich die Arbeit an der Stelle. Ich wollte den Job, den ich da mache, anders machen als das, was ich bisher erlebt habe und wie ich auch behandelt wurde. Ich war Türsteher. So, und das war auch der Einstieg in die Anaconda als Türsteher. Und ich wollte es einfach besser machen. Ich habe die Kommunikation in den Vordergrund gestellt. Ich wollte die Augenhöhe reinbekommen und ich wollte nachhaltig in Erinnerung bleiben bei den Gästen als Mensch. Das ist aber ein netter Kerl. So. Und erst mit der Zeit habe ich verstanden, dass das sich weiterträgt. Diese Freundlichkeit in dieser ersten Begegnung an der Tür, der Trigger für die Freundlichkeit des Gastes dem Barpersonal gegenüber ist, die Offenheit der Musik gegenüber zu stehen, so, und anderen Gästen. Das ist etwas, was ich in der Nachbetrachtung dann festgestellt habe. Das war aber nicht von Anfang an meine Intention. Ich wollte einfach nur der nette Kerl an der Tür sein, der eben nicht die große Hürde darstellt.
Okay, das ist eine super interessante Beobachtung, finde ich, weil häufig ist es ja so, dass eben genau da so eine ganz harte Hand oder eine harte Aussiebung stattfindet, gerade im Sinne des Publikums. Und wie ist das denn angenommen worden? Das interessiert mich.
Tatsächlich ist es so, dass wenn man sich Gedanken darüber macht, welche Stimmung möchte man im Innenverhältnis haben, hat man natürlich eine Vorstellung davon, wie der Gast sein sollte, im Idealfall. Es geht bei der Schaffung des Innenverhältnisses nicht darum, bösartig oder radikal Menschen auszusortieren, ohne irgendwas zu kommentieren, also à la Berghain, wo es einfach nur Ja oder Nein heißt, sondern es geht mir darum, festzustellen, wer diese Person ist, und gerade im frühen Stadium meiner Arbeit oder meiner Tätigkeit dort an der Türe konnte ich noch nicht innerhalb von Sekunden entscheiden, ist dieser Mensch, passt er da rein oder eben nicht. Das heißt, ich habe ihn zwar ganzheitlich wahrgenommen in seiner Art und Weise zu stehen, in seiner Art und Weise sich zu bewegen, auch in der Art und Weise, wie nah er einem kommt. Also es gibt so einen Raum um einen, der nicht durchdrungen werden sollte, zumindest nicht in jedem Zustand.
Ja.
So. Und letztendlich geht es darum, wenn ich festgestellt habe, dieser Mensch passt nicht rein, dann möchte ich es so konfliktfrei wie möglich lösen. Und die Konflikt- Vermeidung erzeugt man dadurch, dass man ja durchlässig bleibt. Das heißt eben nicht aggressiv oder, weiß ich nicht, wildgestig oder uninteressiert. Also alles das, was dem Menschen gegenüber herabwürdigt, ist unangebracht an der Stelle. Das heißt, man ist eigentlich zu denen, die man abweist, am zuckersüßesten. Um eben keinen Konflikt zu haben, aber auch um den erkannten Fehler mitzuteilen und vielleicht darin einen versteckten Hinweis darauf zu geben, wie man doch eher auftreten sollte, wenn man dem Ganzen im Innenverhältnis beiwohnen will.
Total spannend. Vor allem, weil du das ja anscheinend auch relativ früh, wie du sagst, intuitiv gemacht hast, aber dann natürlich irgendwo auch als Mittel erkannt hast, die Stimmung in dem Geschäft deutlich zu steigern wahrscheinlich oder so auszuleveln, dass da eben eine gute Stimmung und dementsprechend natürlich am Ende alle von profitieren.
Ja, ich war natürlich, dieser Job hat mich aus vielen Gründen sehr gereizt. Einer der Gründe war, dass ich in meiner frühen Jugend ja sehr oft die Erfahrung gemacht habe, gewissen Partys nicht beiwohnen zu dürfen. Ich wurde abgewiesen, mir wurde es nicht erklärt, ich wurde schroff behandelt teilweise und ich habe es nicht verstanden und das hat eine ganz tiefe Trauer in mir ausgelöst und auch eine Wut.
Ja, vor allem als junger Mensch zweifelst du ja dann erstmal an dir oder du reagierst aggressiv.
Ja, so richtig an mir gezweifelt habe ich nicht. Ich habe aber tatsächlich an meiner Lebenswirklichkeit im Hier und Jetzt gezweifelt. Ich habe mich gefragt, Mensch, wie sinnvoll ist dieses Umfeld für mich, wenn es mich zumindest dort, wo ich gerne mich abbilden würde, nicht haben will?
Ja.
Und ich habe aber festgestellt, dass jeder Versuch zu erklären oder ein Bild von mir in wenigen Sekunden im Türsteher zu zeigen, das mich sympathisch erscheinen lässt, das hat oft nicht funktioniert. Also weder die Erklärung hat funktioniert, noch irgendwie die Art und Weise, gekleidet zu sein und aufzutreten. Oft hat es funktioniert, wenn man einige Freunde dabei hatte, von denen ich wusste, dass sie den Einlass gewährt bekommen. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich für mich gesagt, ich will es besser machen. Also es ist eine Situation zu kritisieren bzw. wahrzunehmen und zu merken, dass es nicht stimmt, dass es nicht in Ordnung ist, ist das eine. Und dann hinzugehen und den Versuch, nicht nur den Versuch, es aktiv dann machen und versuchen, besser zu machen. Ich glaube, das ist das, was worauf ich gespannt war und was ich dann auch mitgenommen habe, weil ich festgestellt habe, Mensch, es geht. Also ich habe das System für mich erfasst und gemerkt, es ist anders möglich.
Und das lebst du ja wahrscheinlich heute so in all deinen Lokalitäten.
Das lebe ich heute in all meinen Lokalen, nur bin ich jetzt nicht mehr derjenige, der die Gäste an vorderster Front empfängt.
Nein, sondern, klar, natürlich.
Sondern ich versuche meinen Mitarbeitern gerade im Einlass, dem Einlasspersonal nicht nur dem Einlasspersonal, aber besonders, weil es der Erstkontakt ist und weil eben dort die größten Ressentiments gegenüber Mitarbeitern herrschen, den versuche ich diese Grundhaltung immer wieder zu erläutern. Wir reden sehr, 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 sehr viel darüber und wir sind uns auch alle bewusst, dass es Stereotype gibt, womit man sehr viele Vorurteile verbindet und dass wir eigentlich immer wieder uns herausfordern müssen, dieses stereotype Bild, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, zu brechen, indem wir nach Merkmalen suchen, die eigentlich das Gegenteil beweisen, also die Revision, wir hinterfragen es. Glaub ich das, was ich gerade sehe, oder will ich den Beweis? Und den Beweis kriege ich oft, wenn der erste Satz gesprochen ist, oder aber eine Reaktion auf einen nicht gesprochenen Satz folgt, oder das Beobachten der Augen, wie unsicher oder wie sicher agiert der Mensch, der mir gegenüber ist. Also flackern die Augen nach rechts und nach links, ist eine große Unsicherheit und Irritation. Das heißt, der Mensch, der mir gegenübersteht, ist nicht von Grund aus aggressiv, beziehungsweise kennt diese Situation in der Form nicht, zeigt, dass er in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen. Und all das fließt halt innerhalb dieser wenigen Sekunden, die man da vorne hat, jemanden zu beurteilen, ein. Und ich hoffe, dass wir dann richtig reagieren. Und wenn wir dann Nein sagen müssen, was natürlich passiert, schlicht und ergreifend, weil die Welt nun mal so ist, wie sie ist, und verschiedene Grundhaltungen Menschen zu uns treiben. So, wenn wir dann Nein sagen, dann erklären wir uns, und wir erklären uns nicht nur kurz, sondern wir erklären uns auch lang, sind aber da freundlich, besonnen, zurückhaltend, defensiv, empathisch, durchlässig, alles das, was Konflikt vermeidet, versuchen wir zu sein. Und wir sind auch meistens in so großer Anzahl vorhanden, das heißt mindestens 2, 3, manchmal auch 4, dass wenn wir merken, dass der eine mit seiner Durchlässigkeit am Ende ist, wird durchrotiert, sodass der nächste Mitarbeiter in dieser Position eben von vorne beginnen kann und eben, ja, das ist die Verdopplung der Stressnerven der Stelle. Und somit wir versuchen, den Konflikt gänzlich rauszuhalten. Und das funktioniert. Also es ist, das wird uns sehr oft oder mir persönlich sehr oft gesagt, dass Mensch, dass die Mitarbeiter da vorne besonders sind. Und ich denke, dass das auf diese Grundhaltung zurückzuführen ist.
Also da habe ich natürlich jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Und weil ich glaube, es ist ja jedem schon mal passiert, der im Nachtleben unterwegs ist, dass er vor einer großen Schlange stand und sich dann gefragt hat, naja, wie komme ich denn da jetzt rein? Oder das gibt natürlich Stammgäste, da ist das ja ein anderes Thema, aber wenn man irgendwo hinkommt, zu einem angesagten Club oder zu einer Bar, gibt's da so den einen Trick, würde ich jetzt nicht sagen, aber so den einen Hinweis, den du mitgeben würdest, damit man zumindest gute Chancen hat, auch wenn es voll ist.
Um gute Chancen zu haben, an der Schlange vorbeizukommen oder überhaupt reinzukommen?
Ich glaube, da ist eine gute Gegenfrage, weil ich glaube, fangen wir mal mit überhaupt reinkommen an.
Also es ist, um überhaupt reinzukommen, die Motivation unter Menschen zu gehen, ist ja Menschen sehen zu wollen, kommunizieren zu wollen und die Freude daran zu haben, anderen zu begegnen. Das heißt, wenn diese positive Grundhaltung vorhanden ist, ist das Wesen, das wir versuchen zu erfassen, das Richtige und dann kommt man rein. Und das ist völlig unabhängig von dem, was das Wesen kleidet. Das ist eine Prämisse. Wir werden sehr oft als sehr schick dargestellt, wenn man uns aber im Innenverhältnis betrachtet, dann stellt man sehr schnell fest, dass wir sehr heterogen aufgestellt sind, auch es gibt sportliche junge Männer, die hier rumlaufen, es gibt sehr elegante Damen, die hier verkehren und Menschen, die direkt von der Arbeit kommen, Schlips und Kragen tragen, so. Und aber alle haben die gleiche Grundhaltung, ein positives Interesse und die Freude, Menschen um sich herum zu haben. Das ist so der erste Tipp. Hin und wieder passiert ist, dass wenn ich draußen bin und die Schlange ist ewig lang, dass ich mal jemanden aus der Schlange rauspicke und sage, komm, dich nehme ich mal mit. In der Regel sind das Menschen, die ich spannend finde, wo ich mir denke, die Art und Weise, wie sie in der Schlange stehen, wie sie gucken wie sie manchmal auch gekleidet sind, wo ich mir denke, Mensch, über diese Person wüsste ich gerne mehr, da werde ich neugierig. Und dann nutze ich die Gelegenheit und sage, okay, du oder ihr kommt mal mit. So, wir gehen jetzt durch den Hintereingang. Dann hat man so eine Minute, zwei die Möglichkeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und das Schöne ist dann immer die Reaktion, die zurückkommt. Und tatsächlich ist es 99,9% der Fall, dass was sehr Interessantes und sehr Positives zurückgegeben wird und dass diese Menschen mir beim nächsten Besuch oder wenn ich sie im Innenverhältnis dann treffe, eine sehr positive Rückmeldung geben. Das ist dann schön.
Ja, das ist schön. Vor allem zeigt das auch eine sehr menschliche Komponente und dass du ja auch darauf achtest, dass du einfach vielleicht auch interessante Menschen einfach wirklich siehst und dem ganzen Abend irgendwie damit einen Plus geben kannst.
Ja, das ist, je bunter die Gesellschaft ist, die sich hier im Innenverhältnis abbildet, desto spannender ist es für jeden Einzelnen, denn die Bar ist ja so konzipiert, dass auch ein gewisser Voyeurismus, der jedem von uns innewohnt, auch bedient wird. So, und wenn ich an der Bar, an der Mittelbar stehe und über die Bar hinweg blicke und beobachten kann, dann freue ich mich immer. Denn Kommunikation ist nicht immer die direkte Kommunikation, der Austausch durch Sprache, es ist der Austausch durch Blicke, es ist der Austausch im Vorbeigehen und es ist aber auch die Beobachtung von Kommunikation. Es kommt bei mir etwas an, was zwei andere unter sich auf der anderen Seite ausmachen und es ist dann interessant und schön dazu zu sehen. Also es bedient so den Wunsch der Wahrnehmung und des sich selbst, ich will nicht sagen darstellen, aber des Selbstpräsentseins ganz gut.
Wie ist das denn da ganz konkret für dich, wenn du Ich meine, du bist ja sehr bekannt in deinen Bars natürlich sowieso. Und wie ist das denn dann? Kannst du dann wirklich auch in die Beobachterrolle gehen oder wirst du die ganze Zeit irgendwo zur Seite genommen und jeder möchte mal irgendwie sich mit dir kurz austauschen?
Du, tatsächlich ist es so, dass ich Gott sei Dank durch meine Bars gehen kann, gerade am Wochenende und abends, wenn es brechend voll ist und nicht immer wahrgenommen werde als der Chef. Das liegt auch an meiner Art und Weise, eher unterm Radar zu schwirren hier und manchmal bin ich ja in T-Shirt und Turnschuhen hier und es ist, viele verbinden das gar nicht mit einem chefigen Auftritt. So. Hier und da werde ich natürlich erkannt, aber es ist für mich spannend, weil ich würde sagen, 90% nicht wissen, dass ich der Chef bin. So. Okay. Es sei denn, man gibt den Hinweis darauf. So, das ist ganz, ganz schön. Es ist für mich spannend, weil ich manchmal Mäuschen spielen kann und zuhöre. So. Oder auch in der direkten Konfrontation. Kritik annehme, ne? es wird dann darüber erzählt, wie schnell, wie nett, wie sympathisch oder manchmal auch, ne, wie lange sie warten mussten und dann kann ich einfach gut drauf agieren, ohne mich da in dem Moment auch sofort zu outen.
Mhm, cool. Ich würde gerne noch eine Frage zu deiner Vergangenheit stellen und zwar, was war das Erste, was du von deinem eigenen Geld gekauft hast? Eigenen verdienten Geld.
Das war ein Footballhelm.
Da schließt sich der Kreis wieder genau, mit der Geschichte. Ja, cool. Ja, das war damals manchmal ganz pragmatisch. Ne? Genau. Was war das Zweite?
Oh, da muss ich nachdenken. Also der Footballhelm, war ja nicht nur der Helm, es waren noch ein paar andere Ausrüstungsteile, die dazugehörten. Es wird sehr wahrscheinlich was zu essen gewesen sein.
Das Leben war so einfach.
Genau.
Lass uns mal zum Jetzt kommen. Es ist ja kein Geheimnis, dass man in der Gastrobranche als Chef eigentlich täglich anwesend sein sollte und die Kasse am besten abends selbst macht. Und wie organisiert man denn so viele Läden gleichzeitig? Wie machst du das?
Es ist tatsächlich so ein Relikt aus der Vergangenheit, dass man als Gastronom am besten selbst vor Ort sein sollte. Tatsächlich ist das, wenn man Gastronomie in der Form, wie wir sie betreiben, macht, erstens nicht möglich, zweitens auch nicht sinnvoll. So. Die Organisation, wir haben eine Betriebsbeschreibung und von der Warenannahme bis hin zur Bestückung der einzelnen Theken, des Einbringens des Wechselgeldes beziehungsweise der Übergabeprotokolle, die gemacht werden müssen, samt Zählprotokollen, sind wir komplett organisiert. Wenn man das richtig macht, dann hat man ein funktionierendes Warenwirtschaftssystem, man hat einen Lieferanten, man hat Produkte, die in gleichen Gebinden immer wieder kommen. Und wenn man anfängt, all diese Positionen miteinander zu vergleichen, so, und vielleicht auch noch die Gästezahl dazu hat, dann ergeben sich Kurven. Vergleicht man diese Kurven, weiß man, dass alles richtig läuft. Schlägt eine Kurve mal aus, dann muss es eine Ursache dafür gegeben haben. Die Ursache kann sein, ein Produkt ist eine teure Champagnerflasche, ist runtergefallen, zerbrochen oder aber sie ist wegen, weil sie verkorkt war, zurückgegangen. Dann würde ich aber in den Berichten eines Stornos sehen, warum das Peak an dieser Stelle stattgefunden hat. Dann weiß ich, aha, okay, Storno, und dann habe ich auch irgendwo diese Flasche, die da im Archiv oder im Lager dann steht, und dann kann ich es erklären. Ich glaube, wenn man eins vermeiden möchte, und zwar von seinen eigenen Mitarbeitern betrogen zu werden, dann sollte man hingehen und sie selbst nicht betrügen. Und
sehr guter Punkt.
Das ist meine Grundhaltung in der Bezahlung meiner Mitarbeiter. Das ist ein Knochenjob, den die hier machen, und die ewige Freundlichkeit und Offenheit, die sehr oft von alleine kommt, wenn das Team funktioniert und das Umfeld stimmt, die muss belohnt werden. Und die muss nicht, der Lohn, den wir hier zahlen, der ist, sollte nicht nur branchentypisch sein, sondern er sollte auch in Anbetracht der Lebenswirklichkeit der Mitarbeiter stattfinden. Das heißt, 90% meiner Mitarbeiter wohnen in Düsseldorf. Das heißt, die Mieten in Düsseldorf sind höher als in Solingen, Monheim oder Langenfeld. Und sie leben auch in Düsseldorf. Das heißt, sie bewegen sich tatsächlich physisch hier, wenn sie essen gehen oder trinken gehen oder sonst wo. Das heißt, alles das, was sich innerhalb Düsseldorfs abbildet, ist wiederum um gewisse Prozentpunkte teurer als im Umfeld. Und das muss ich berücksichtigen. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein Mitarbeiter zufrieden ist, muss ich ihm ein gutes Leben in seiner Stadt ermöglichen und vielleicht darüber hinaus das ein oder andere mehr. Absolut. Und das ist für mich die Basis, und deswegen sind Tarifverträge für mich zwar Leitfaden, aber die Lebenswirklichkeit in einer Stadt, der Orientierungspunkt Nummer eins, und danach richte ich mich und bezahle. Führt dazu, dass meine Kennzahlen sich an einigen Stellen verändern, weil ich einen viel größeren Anteil des Umsatzes, des Nettoumsatzes übersetze in Lohn. Aber das ist wiederum die Basis dafür, dass dieser Umsatz in der Höhe dann auch da ist, dass es mir erlaubt, überhaupt weiterzumachen. Und vor allen Dingen, das ist eine extrem stark wachsende Branche. Also es ist und wenn ich meine Mitarbeiter halten möchte, reicht es nicht aus, nur ein gutes Betriebsklima zu haben oder die Benchmark innerhalb meiner Branche darzustellen. Nee, die müssen davon leben können. Und das führt wiederum dazu, dass ich mehr Initiativbewerbungen habe, als dass Leute sich Gedanken machen, mich zu verlassen.
Das hört sich super an. Vor allem zeichnet das einfach auch ein wunderschönes Bild von einmal dir als Chef, als jemand, der sehr empathisch ist und der auch einfach ja diese Wertschätzung mitbringt, ich glaube, die sich eigentlich jeder Arbeitnehmer wünscht. Und du hast genau erkannt, es geht eigentlich immer um den Menschen und es geht immer darum, dass so immer das beste Ergebnis erzielt werden kann. Ja, absolut.
Und nüchtern betrachtet hilft es mir natürlich auch dabei, auch nicht betrogen zu werden. Wieso? Das Risiko, in einem so gut bezahlten Job, mit einem so tollen Arbeitsklima seinen Job zu verlieren, ist natürlich gewaltig hoch. So. Und auch der Sinn ist, warum sollte ich etwas riskieren, wenn ich doch eigentlich alles habe, was ich brauche? So. Und das führt dazu, dass dieser Fallout bei mir sehr, 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 sehr gering ist. Und natürlich dürfen sie in gewissen Maßen auch das machen, was eine Gastronomie ausmacht. Hier und da ist man Gastgeber. Wenn ein Freund da ist und man möchte ihm etwas ausgeben, dann ist das natürlich auch möglich. Aber dazu gibt es einen ganz bestimmten Prozess. Das heißt, der direkte Vorgesetzte wird angesprochen. Das ist in dem Fall der Barchef oder der Serviceleiter. Es wird angemeldet, dass man ein gewisses Produkt diesem Menschen ausgeben möchte. Dann können wir das in das Kassensystem und in die Warenwirtschaft eintragen. Dann geht dieses Produkt raus. Dann wird dokumentiert, wer was rausgegeben hat und wer es empfangen hat. So. Und dann haben wir, dann habe ich eine saubere Dokumentation dessen, was passiert ist. Ich weiß, wo meine Ware hingegangen ist. Ich weiß, dass diese Ware unentgeltlich rausgegangen ist. Und am Ende des Tages ist es das, was andere Leute in sehr viel Werbung investieren, übersetze ich in Ware, die hier und da auch mal rausgegeben werden darf. Natürlich in einem bestimmten Maß, das nicht überschritten werden darf.
Klar. Sehr smart. Und das leitet quasi direkt auch. Du hast ja schon ein bisschen erklärt, aber in die nächste Frage über, wie skalierst du dein Business? Weil du bist ja jetzt sehr gewachsen und es geht ja auch gerade so ein bisschen weiter. Und die Frage, denke ich, interessiert viele Hörer. Wie machst du das?
Wenn man von Skalierung innerhalb der Gastronomie spricht, haben die meisten die Vorstellung von Franchise-Systemen beziehungsweise von Expansionen, die über die eigene Stadt hinausgehen und den Markt ja progressiv greifen. So, mein Skalierungsansatz ist da ein etwas anderer. Was ich versuche, ist nicht ein Geschäftsmodell, also die wirtschaftliche Komponente dessen, was ich mache, zu skalieren, sondern was ich skaliere, ist eine Vision. Alles das, was in meinen Betrieben stattfindet, bringt einer ursprünglichen Vision, der Vision von guter elektronischer Musik in einem futuristischen Raum, die Vision von Oldschool Hip-Hop in einem alten Herrenzimmer, englischen Herrenzimmer, die Vision von kosmopolitischem Miteinander verschiedenster Farben, verschiedenster Emotionen auch in einer wirklich großen raumgreifenden Bar, was letztendlich die Blaupause für das Sir Walter ist. Und diese Gefühle übersetze ich. Das System, was dahinter steckt, die Art und Weise, wie ich abrechne, also das Prozedere, wie eine Bar eingerichtet wird, wie wir Ware einkaufen und so weiter, das ist tatsächlich systematisiert an anderer Stelle. So, und das könnte man skalieren. Die Skalierung würde aber nichts bringen, wenn die Vision an anderer Stelle fehlt.
Das ist richtig.
Was soll ich denn als 12 Sir Walter aufmachen, wenn der Bedarf eigentlich nur für eins gedeckt ist?
So. Was man daraus hört, ist ja, dass du offenbar sehr gut zuhören kannst und dass du merkst, was gerade so vielleicht einfach fehlt oder was gewünscht ist. Du hast das ja mit der Tür eigentlich schon beschrieben, dass du merkst oder dass du gut beobachten kannst, und ich glaube, das spiegelt sich ja auch in deinem Gesamtkonzept ganz gut wider, richtig?
Ja, wie ich empfangen werden will, ist Teil meiner Vision. So, und alle reden immer über Konzepte und ich höre dann immer ganz gespannt zu und bin immer sehr interessiert und frage mich am Ende, ja, aber warum dieses Konzept, also was liegt dem zugrunde? So, was möchtest du erreichen damit, wenn du vom Konzept sprichst, das du übersetzen willst? Und das ist so immer der erste Moment, wenn Menschen anfangen zu stottern oder wenn sie ganz klar sagen, du, der Sinn hinter diesem Konzept ist maximaler Ertrag so und maximale Marktdichte zu schaffen, um wiederum viel Geld zu verdienen. Und dann denke ich, dann reden wir nicht mehr von Gastronomie, weil in Wahrheit ist doch Gastronomie ein Ort, wo sich Menschen verschiedenster Couleur begegnen und kommunizieren. Es sei denn, es ist jetzt ein McDonald's, wo es darum geht, irgendwie hinzugehen, schnell einen Burger zu essen und dann wieder zu gehen. Aber ich glaube, so ein McDonald's, also nur weil man, falsch, damit tue ich McDonald's gerade nicht gut, das ist auch nicht richtig. Ich denke, was ich möchte ist, ich möchte Identität schaffen. So. Mhm. Ich möchte das Gefühl, was ich als 16-Jähriger hatte, als ich die Frage mir gestellt habe, ob dieses System, in dem ich mich befinde, tatsächlich richtig für mich ist, habe ich festgestellt, da gibt es sehr viel, womit ich mich identifizieren kann. Es ist sehr viel, was ich wahrnehme, was mir in mir das Gefühl auslöst, zu Hause zu sein. Aber tatsächlich fehlt mir sehr viel. So. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, diese einschneidenden emotionalen Erlebnisse an abgewiesenen Türen des Nächtens haben dazu geführt, dass ich das revolutionieren wollte und damit wiederum einer Stadt die Identität geben oder zumindest einen Teil ihrer Identität geben möchte, von der ich glaube, dass sie die richtige ist. Vor allen Dingen, weil es meine Heimat ist. Und das ist auch der Grund, warum ich mich auf Düsseldorf aktuell beschränke und nicht sage, komm, wir gehen nach Berlin, Hamburg, München, Köln oder sonst wohin.
Finde ich auch absolut richtig, weil das ist ja das ist ja hier dein Publikum und dem kannst du einfach noch ein bisschen mehr bieten.
Ja, dem kann ich vor allen Dingen zuhören.
So, richtig.
Das kenne ich irgendwo und wenn ich ihm zuhöre, dann löst es in mir ja was aus, auch ein eigenes Bedürfnis. So, und aus diesem eigenen Bedürfnis
super smart.
Entsteht eine Vision und die versuche ich dann so gut wie möglich zu übersetzen.
Sehr gut. Also wie man sieht, gelingt dir das sehr gut. Vielen Dank. Und rückblickend hast du ja jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 4 Bars.
Genau, also wenn wir mit der Boston Bar so in 3 Wochen an den Start gehen, also in der ersten, zweiten Märzwoche, dann sind es 4, die laufen, also die im Betrieb sind und die 5. Vision ist gerade im on the track, in der Produktion.
Ich meine, du sprichst ja schon drüber, deswegen frage ich mal. Ja. Aber das ist ja dann tatsächlich eine etwas andere Richtung. Du richtig, machst ja damit auch ein Restaurant oder ein Erlebnis
richtig,
auf. Ne?
Richtig, genau. Also es ist, ich werde das erste Mal in die Speisegastronomie gehen und mich da auch mit Essen auseinandersetzen, was Teil meiner Vision ist, denn am Ende des Tages bediene ich ja auch sehr stark ein eigenes Bedürfnis und wir sind so aufgeladen durch Instagram, durch Pinterest, durch, weiß ich nicht, alle möglichen Streams, die man sehen und hören kann. Und das verursacht Sehnsüchte. Also ich hatte nie stärker das Bedürfnis zu verreisen wie in den letzten 2-3 Jahren, weil ich von überall wunderbare Bilder aus, weiß ich nicht, Bali, Mexiko, Costa Rica, Südafrika sehe. Und das macht mich alles sehr neugierig. Und diese Sehnsüchte, dieses aus dieser sicheren Basis, die wir hier haben, immer mal wieder auszubrechen und eben diese Sehnsuchtsorte zu besuchen, da habe ich mir mit meinen Partnern überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn man die Qualitäten, die wir hier besitzen in der Auseinandersetzung, in der Produktion von Essen nutzen, um einen Raum drumherum zu bauen, der jeden Tag diese Sehnsucht bedienen könnte von, ja, ich Flucht ist so ein hartes Wort, aber von Ausflug in,
genau.
in etwas Wunderbares. Und ich,
Auszeit, Ausflug finde ich super.
Ausflug, Auszeit oder paradiesischem. So, und das jetzt. Und aus diesem Bedürfnis, aus diesem Grundgedanken, aus dieser Vision heraus entsteht das, was wir The Paradise Now nennen und was im Hafen entsteht. Und da versuchen wir eben nicht mit vorgefertigten Codes, die wir tagtäglich in unserer Gesellschaft erleben, beziehungsweise denen wir tagtäglich unterworfen werden oder denen wir uns anpassen, die versuche ich dort nicht zu übersetzen, sondern ich breche mit dem. Man muss einen extrem künstlerischen Ansatz mit reinbringen, um den Raum zu schaffen, der die Regelmäßigkeit der Räume draußen bricht. Also man muss natürlich rangehen. Man muss als Mensch rangehen und den Raum auf sich wirken lassen und vordefinierte Materialien, mit denen man arbeiten möchte, die eine Natürlichkeit innehaben, anwenden. Und das kann man dann durchdeklinieren über das Material, über das Licht, über die Farben, über die Formen, über Geschmäcke, über Gerüche, über Luftfeuchtigkeit, über den Klang, spontanen Klang, bewussten Klang. Und das ist das, was wir im Innenverhältnis dort versuchen abzubilden. Und was wir definitiv machen werden, ist, wir werden versuchen, einen gewissen Mainstream, der uns gewisses Verhalten aufzwingt, aufzubrechen. Beispielsweise in der Darbietung von Musik. Da werden wir versuchen, diese doch sehr, ich will nicht sagen eingeschränkte, aber in dieser gefühlten Endlosschleife immer wiederkehrenden Musik, die wir tagtäglich im Radio hören, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause oder wenn wir abends in einen Club gehen, das will ich brechen, indem ich neue Klangfarben reinbringe, vielleicht neue Instrumente, neue Rhythmen, neue Sprachen.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Stellen wir uns vor, wir seien irgendwo in Südamerika. Mhm. So. Und versuchen uns den Klang vorzustellen von einheimischen Instrumenten. Dann ist das maximal entfernt von dem, was wir so tagtäglich an Klängen der E-Gitarre oder der Blaskapelle, die wir so hier immer wieder hören. Ja.
Gerade jetzt bald wieder.
Gerade jetzt wieder zu Karneval. Ist das sehr weit entfernt. Es hat etwas sehr Mystisches. So. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann verursacht gerade der indigene Klang aus dem Urwald verursacht eine Grundstimmung, auch eine Haltung, eine Öffnung, überrascht. So. Und wenn ich versuche, mich in all meinem Sein auf diesen neuen Klang einzulassen, dann macht das was mit mir. Wenn ich mich dafür entscheide, mich darauf einzulassen, und wenn ich es nicht nur als Mode betrachte, sondern es ist tatsächlich erforderlich, sich ganzheitlich dem Neuen zu stellen. Und wenn ich mit diesem Vibe, der diesen Klang auslöst, mich dann auch noch auf eine kulinarische Reise einlasse, wo plötzlich Texturen nicht dem entsprechen, wie ich sie tagtäglich gewöhnt bin, oder Konsistenzen andere sind, spannende sind, so. Und wenn plötzlich nicht nur irgendwie der Gin Tonic getrunken wird, sondern vielleicht ein Mezcal oder, weiß ich nicht, ein Sake, der dann auch nochmal eine bestimmte Behandlung erfahren hat, eine Infusionierung oder eine Mischung mit einem Gewürz, mit einer gestoßenen Peperoni, was man vielleicht so auch typisch nicht isst, dann macht das was mit einem. Dann ist man nicht mehr auf seinen gewohnten Pfaden unterwegs, also man ist reicher um eine Erfahrung, um eine sehr komplexe Erfahrung im Gehör, also in der Wahrnehmung durchs Hören, im Geruch, im Geschmack, in der Haptik, in der Optik, in der Wahrnehmung durch das Auge, der Lichttemperatur.
Sehr spannend.
Ich möchte mich einfach, ich arbeite so hart und das tun so viele innerhalb dieser Gesellschaft. Ich möchte einfach täglich fliehen können. Nein, fliehen ist das falsche Wort. Ich möchte jeden Tag irgendwie das Gefühl haben, ein Paradies betreten zu können, greifbar zu sein. Und daran arbeite ich. Das ist
für ein cooler Gedanke. Also ich habe jetzt schon Lust, mich genau diesen Erfahrungen auf diesen Weg zu machen, das zu erleben. Und ich bin wirklich gespannt, wann ist das soweit?
Ich hoffe, dass wir im Juni soweit sind, dass wir dort das Pre-Opening ankündigen können, dass die ersten Gäste kommen können und sich darauf einlassen können. Ja.
Cool.
Wir haben tatsächlich im Hafen sehr viele Restaurants, die eine sehr große Beliebtheit innerhalb der Gesellschaft haben. Das sind nicht nur die Systeme, die sich dort angesiedelt haben.
Okini
oder Mongos oder so etwas. Wir haben natürlich eine Bar Riva, die eine wunderbare, eine ausgezeichnete Küche hat. Wir haben die Meerbar, die auch einen sehr kosmopoliten Charme hat. Wir haben sehr viel Alltägliches, was man spontan mal eben so eine Currywurst oder der Donner Canonen, der gute Italiener, das bildet sich alles da ab. Wir haben eine sehr eigene Infrastruktur dort, gerade eine Verkehrsinfrastruktur. Das wird auch dazu führen, dass Menschen auf andere Art und Weise diesen Hafen erreichen werden. Ich weiß nicht, ob mit dem Fahrrad oder vielleicht einen langen Spaziergang über an der Promenade entlang. So. Was wir im Hafen aber haben, im Gegensatz zur Innenstadt, wir haben unglaublich große Flächen, die für Gastronomie oder die mit einer Gastronomie erschlossen werden können. Wieso? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr radikal, sehr in einem hohen Grad reglementiert ist. Und Gastronomie ist für die einen ein Segen, für die anderen, wenn es Anwohner sind, die nicht wollen, dass ihnen gegenüber etwas aufmacht, ist es ein Graus. Das heißt, wir emittieren Lärm. Es kommen Gäste, es gehen Gäste. Das verursacht Geräusche, das verursacht Lärm. Ich bin der Meinung, es ist Zivilisationslärm. Also das liegt unserem Sein zugrunde. So, aber tatsächlich haben wir im Hafen diese großen Flächen, auch mal große Visionen zu übersetzen und Gott sei Dank auch Bauträger oder Projektentwickler, die festgestellt haben, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, mit einem Individualisten aus einer Stadt ein Projekt zu entwickeln und Architekten, HPP, die da total neugierig und auch tatenkräftig da mitgewirkt haben, technische Dinge für mich zu übersetzen.
Ja.
Das haben wir im Hafen und deshalb meine Entscheidung, in den Hafen zu gehen. Ich habe dort den Ort gefunden, in dem ich diese Vision, die ich habe, übersetzen kann. Und es hat nichts direkt mit dem Hafen per se an sich zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass das, was ich mir vorstelle, dort im größtmöglichen Umfang übersetzbar ist.
Ich glaube das auch. Also ich finde das auch sehr smart, dass du da hingehst, weil du da auch nochmal genau, wie du gerade sagst, von der Größe, aber auch so das Besondere da initiieren kannst. Und ich glaube, man verbindet ja auch irgendwie das Paradies tatsächlich auch mit ein bisschen Wasser und das liegt natürlich auch im Hafen. So ganz simpel, wie es klingt, aber ich glaube, das ist der perfekte Ort dafür. Ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Erfolg. Ich weiß, du wirst den eh haben, sehr spannend.
Ich klopf auf Holz.
Du hast ja die Grid-App entwickelt.
Ja, also ich habe sie nicht entwickelt. Ich bin Teil eines sehr umfangreichen Teams, das diese App entwickelt. Und federführend sind in der technischen Übersetzung andere. Ich für meinen Teil bringe die Expertise als Gastronom mit ein. Das heißt, ich kenne die Bedürfnisse des Gastes, die er vielleicht durch eine solche App besser lösen kann.
Ich würde mal ganz gerne ganz kurz von dir aufklappen lassen, was ist das eigentlich? Was macht diese App? Wofür ist die da? Die soll ja das Nachtleben so ein bisschen revolutionieren. Woher kam die Idee und was ist also das?
Die ursprüngliche Idee für die Grid-App kam von Rolf Schrömkens und Max Ganso. Das sind beides Unternehmer, die ich aus einem Netzwerk kenne und mit denen ich befreundet bin. Und Grid ist, wenn man es ganz einfach erklärt, ist Grid eine App, die Probleme innerhalb der Gastronomie löst, äußerlich betrachtet. So, das heißt, ich gebe meine Jacke an der Garderobe ab, scanne, habe den Code auf meinem Telefon. Ich kann Getränke, ich brauche die Getränkekarte nicht mehr nachzufragen. Ich habe die Getränkekarte abgebildet in meinem Telefon innerhalb dieser App. Ich weiß, welcher DJ gerade spielt, ich weiß, welche Musik er spielt, so, weil ich das in meiner App nachvollziehen kann. Ich kann einen Tisch darüber reservieren, ich kann mich auf die Gästeliste eintragen. Und das ist alles das, was wir schon kennen. Und jetzt bringt diese App eine Komponente dazu. Sie geht hin und tritt in Kommunikation mit dem, der das Getränk macht, mit dem, der die Musik spielt, ja, und von mir aus auch mit dem, was dort an Ware angeboten wird. Ich kann bewerten. Ich kann dem DJ ein Trinkgeld zukommen lassen, sagen, hey man, super Musik, die du da spielst, mega, hier, bitteschön. So, der Kellner genauso, bitte, Trinkgeld, super. Ich habe dann meinen Lieblingskellner, bestell immer nur noch bei ihm. So, ich habe meinen Lieblingsdrink. Ich kann aber auch dem Wirt, der dahinter steht, dem Gastronomen, auch mal einen Hinweis geben, Mensch, schade, dass du nur, weiß ich nicht, diese 40 verschiedenen Sorten Gin hast. Ich hätte vielleicht den Wunsch, den zu haben. Zack, kann man das also es ist die Interaktion im Praktischen, aber auch in der Wertschätzung. Mhm. Es wird spielerisch. Also es ist so, ich erzähle dem Türsteher, ey du, ich bin Stammgast hier, ich bin 100.000 Mal da. So, und der Türsteher sagt so, wie? Ich kenne dich aber nicht. Mit der App habe ich einen Track Record. So, ich kriege Punkte für den Einlass, ich kriege Punkte für das Verzehren von Getränken. Ich kann dem Türsteher beweisen an der Stelle, guck mal, das bin ich und das ist mein Track Record. Ich bin ein Silberkunde, ein Goldkunde, ein Platinkunde, was der Teufel. So, Es ist Gamification. Es ist Spaß daran haben, Punkte zu sammeln, Kritiken zu geben, den Kickback dafür zu bekommen. No, denn es ist auch nicht, der Kickback ist ja nicht umsonst, sondern es ist beziehungsweise dass ich diese Informationen gebe und der Musik zustimme oder der Art und Weise, wie der Drink gemacht wurde, der Stimmung im Allgemeinen, führt dazu, dass ich Credits bekomme. Und diese Credits kann ich ja wiederum, weiß ich nicht, in Getränke, in Ware, in eine Fastlane, um nie wieder anzustehen, übersetzen.
So. Sehr spannend.
Also am Ende des Tages greift es Probleme innerhalb der Gastronomie auf, löst sie. Es vermeidet natürlich sehr viel Bargeld, was auch, Bargeld ist auch immer ein Problem innerhalb der Gastronomie, je mehr Menschen mit Karte bezahlen, desto besser auch für die Gäste, weil
es dauert ja auch einfach länger.
Bargeld dauert länger und vor allen Dingen Bargeld kostet. Also Bargeld in den Verkehr zu bringen, kostet Geld. Ich muss das Geld irgendwo abholen, so, das kostet eine Gebühr. Ich muss es irgendwo zählen, das kostet Zeit. Ich muss es irgendwie wieder sicher zurückbringen zur Bank, das kostet wieder Gebühr, das Verwahren. Es ist alles, boah. Das ist blöd. Also ich würde es gerne vermeiden.
Hört sich super gut an.
Großer Freund von unbarem Zahlungswesen, was natürlich durch diese App auch erleichtert wird.
Wie wird das denn angenommen?
Wir haben, die App ist aktuell nur in einem meiner Betriebe aktiv, in der Oh Baby Anna, und es arbeitet gerade ein riesengroßes Entwicklerteam daran, diese App auch hier im Sir Walter in Betrieb nehmen zu können. Tatsächlich ist die Implementierung einer solchen App mit der gesamten Logistik, die dahinter steht, ein enorm komplexer Prozess, ne? Und der muss funktionieren. Ich meine, hier, wir haben einen so gewaltigen Druck hier. Sind so viele Gäste da und die wollen so viel und die haben so viele Baustellen, die wir gleichzeitig beackern. Es muss funktionieren. So, und da arbeitet gerade das Entwicklerteam daran, das Ganze für das Sir Walter abbildbar zu machen, so, und zum Funktionieren zu bringen. Und ich denke, dass wir da auch in spätestens einem Monat soweit sind, dass wir hier damit loslegen. Wir wissen noch nicht, ob wir erstmal mit ausgesuchten Gästen daran arbeiten, ob wir sagen, okay, hier, das sind 60 Leute, das ist, ihr kriegt den Zugang. Macht es mal, um uns einerseits nicht zu überfordern und vor allen Dingen, wenn wir damit an die Masse gehen, das Scheitern nicht vorwegzunehmen, weil wenn es irgendwelche Bugs gibt oder Systemausfälle, dass plötzlich
sehr gute Enttäuschungen
sind. Also wir sind immer noch in der MVP-Phase und gucken, dass wir es bestmöglich dem System hier anpassen, um daraus auch zu lernen und das dann übersetzbar zu machen, weil wir wollen ja, dass alle Gastronomen irgendwann die Möglichkeit haben, auf diese App und den Nutzen, den Wert, der dahinter steht, daran zu partizipieren.
Super spannend. Ich bin vor allem finde ich gut, dass du sagst, dass du daraus ich nenne jetzt mal so einen inneren Kreis dir schaffst, weil das ja zum einen den Leuten auch zeigt, hey, der vertraut mir, und auf der anderen Seite aber auch, du hast ja direkt Markenbotschafter.
Ja.
Also sehr schlau.
Vielen Dank.
Welchen Stellenwert hat das Thema Personal Brand und Storytelling für dich als Unternehmer? Konkretes Beispiel, es gibt ja diesen diesen Menschen Nusret Gökçe, heißt der so, Gökçe, genau. Salt Bay, der sich ja als, als Restaurant oder als, wie nennt man das eigentlich, der hat ja schon fast ein Imperium da aufgebaut. Ja,
er hat ein Imperium, es ist...
Aber der inszeniert sich ja perfekt als Marke und ist das etwas, was du für die Branche grundsätzlich als richtige Richtung siehst? Das, oder ist das typabhängig? Oder?
Das ist eine Farbe innerhalb dieser Branche. Das ist am Ende des Tages ist es etwas, wenn man in einer dieser Restaurants ist, möchte man eigentlich auch immer ihn sehen, so wie er Salz über seinen Unterarm auf ein Steak streut oder mit ganz wenigen Handgriffen dieses Stück Fleisch zerlegt. Das ist eine Inszenierung, das ist natürlich Storytelling, das schärft eine Marke. So. Für mich persönlich ist es das nicht. Ich bin ein anderer Typus.
Nee, du bist ein ganz anderer Typ, du hast das ja auch gerade wunderbar erklärt.
Und grundsätzlich ist es aber etwas, was der Branche an sich gut tut, weil am Ende des Tages, das ist eine Form von, ohne das despektierlich zu meinen, von Disneyland, also erlebnisorientierter Gastronomie. No? Und dieses Erlebnis wird einfach dort perfekt gespielt. Das ist immer die Frage, die Vision, die dahinter steckt, ist, weiß ich nicht, Fleischgenuss maximal mondän. So. Und dafür gibt es einfach gerade im Mittleren und Nahen Osten oder in Südeuropa gibt es dafür einen Markt und der wird bedient. So, also das allein die Tatsache, dass das so erfolgreich ist, gibt dem Ganzen eine sehr starke, also eine unglaubliche Berechtigung. Wenn ich von mir erzähle, dann erzähle ich eine andere Story. Am Ende des Tages ist es, der Mechanismus ist der gleiche, der da bedient wird. Das steht ein Unternehmer für eine Haltung und die übersetzt er. So. Und wichtig ist es, wenn wir wieder zurückkommen auf meine Aussage Identität, wichtig ist es, das Produkt zu kennen, das man konsumiert. Und in meinem Fall möchte ich, darf jeder wissen, wer ich bin und was mich antreibt und wofür ich stehe. Und ich bin natürlich immer guter Hoffnung, dass sich das auch deutlich abbildet in meinen Betrieben.
Absolut. Ja, ich bin... bei ihm, bei dem Beispiel nochmal kurz zu bleiben, klar, es polarisiert ziemlich. Mhm. Mich persönlich spricht das gar nicht an, weil ich bin, glaube ich, auch da, was den Fleischverzehr zum Beispiel angeht, gar nicht wirklich die Zielgruppe.
Ich will's gar nicht beurteilen, weil ich noch nie dort essen, weil ich weiß nicht, wie der Wert, also ich halte ein Stück Steak für 1000 Euro definitiv für zu teuer, so, und ich sehe auch nicht den Sinn darin, es mit Gold zu belegen. Der Wert, der dahinter steckt, ist im kleinsten Anteil das Stück Fleisch und im größten Teil die Sehnsucht desjenigen, der das Geld dafür ausgibt, dort vor Ort dieses Stück Fleisch zu essen. Und damit haben wir einfach nur die Beurteilung von Werten mit reingebracht. Das ist wie Eintritt in einen Club bezahlen. Das ist eigentlich da nur, dass ich dort präsent bin und dafür Geld bezahlt habe. Es stellt einen gewissen Wert dar und den will man tragen oder will man eben nicht tragen. Mhm. So. Und ich glaube, das ist das, was wir berücksichtigen müssen. Es gibt Menschen, die wollen sich dort abbilden, die wollen ihre Selfies dort machen oder ein Stück Fleisch oder die Art und Weise, wie es eben inszeniert wird, das wollen sie miterleben. Und das kann man dann wiederum als Mechanismus betrachten. Also wie oft muss ich dorthin gehen, wenn ich ihn tatsächlich mal live erleben will? Das heißt, die Grundstimmung ist immer die gleiche und das Essen, keine Ahnung, finde ich vielleicht toll. So, aber ich gehe da jetzt 10-mal hin, weil irgendwann will ich ihn sehen und dann fotografiere ich ihn. Das kann ein Anreiz sein. Wie gesagt, aber es steht mir nicht zu, da Konzepte derart zu bewerten oder zu beurteilen. Das ist.
Ich finde einfach interessant, was es für unterschiedliche Ansätze gibt. Und er skaliert das ganz klar auf seinen Namen und du hast einen ganz anderen Ansatz und hat alles seine Berechtigung. Und ich glaube, nachhaltig sinnvoller ist, das einfach auf verschiedene Bedürfnisse auszurichten. Und das
es täte der Branche finden wir hier wieder. In jedem Fall gut, weil es darf der Gastronomie nicht das passieren, was aktuell dem Einzelhandel passiert. Okay, er kriegt auch noch durch den E-Commerce einen anderen Druck. Aber wenn ich mir die Innenstädte angucke, dann macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich über die Flingerstraße hier in Düsseldorf laufe oder weiß ich nicht, durch Köln, München, Hamburg. Es sind überall die gleichen Geschäfte und überall die gleichen Klamotten. Und dann, das kann nicht die Identität einer Innenstadt sein, dass nur noch Giganten irgendwie die Straßen beherrschen. Und ich denke, die Gastronomie ist auf einem guten Weg, das begriffen zu haben. Ne? Und vor allen Dingen die Gastronomie zulassen, also die Immobilienentwickler, haben es auch verstanden, dass da jetzt so ein Trend in die entgegengesetzte Richtung geht. Und vor allen Dingen durch auch die Story, die ich ebenfalls erzähle, erfolgreich eben mit Gastronomie ein Unternehmen gegründet zu haben, davon leben zu können, ermutigt sehr viele, dem gleich zu tun, im Kleinen, aber auch im sehr Individuellen. Und das tut einer Stadt gut.
Das glaube ich auch. Und deswegen finde ich deine Story so spannend. Und ich hoffe, dass das viele Menschen inspiriert. Lass uns kurz, bevor wir jetzt in das Q&A gehen am Ende, eine Frage in die Zukunft richten. Ein Blick zu deinem 90. Geburtstag.
Oh, ich hoffe, ich erlebe ihn.
Wofür soll man sich an dich erinnern?
Man soll sagen, Mensch, das war aber ein netter Kerl, der konnte gute Geschichten erzählen. Das ist, glaube ich, ja gar nicht so verkehrt.
Ja, cool. Wir steigen ein ins Q&A und da geht es einfach darum, ich stelle dir Fragen, auf die du spontan und kurz antworten kannst, um den Hörern so ein bisschen Tools und Tipps zum Anfassen zu geben und vielleicht den einen oder anderen Rat noch mitzugeben. Gerne. Konkret Rat, welcher Rat, den du in deiner Branche hörst oder mitbekommst, ist der schlechteste?
Achte aufs Geld, nee, falsch. Mach es, um reich zu werden.
Was ist der Beste?
Achte auf dein Gefühl.
Welches Unternehmen gibt es noch nicht, das unbedingt gegründet werden sollte?
Holla.
Hast du ein spontanes Gefühl?
Ja, ich würd gerne von zu Hause her fliegen. So. Also bitte produziert Maschinen, die mich durch die Luft hierher bringen. Und zwar sicher.
Stark.
Und emissionsarm.
Woran glaubst du, was andere für verrückt halten?
Ja, also es ist, ich glaube an Empathie. So, macht euch auf, dann erfahrt ihr mehr. Also dieses Mauern, Schweigen ist Gold, zählt bei mir nicht. Bei mir ist Reden Gold.
Wie gehst du mit Negativität um?
Ich gehe zum Sport. Ich bewege schwere Gewichte und power mich aus. Das ist so, wenn der Körper müde wird und schwach wird, weil er viel trainiert hat, dann lässt man ganz anders Dinge zu. Und das ist, und dann lasse ich auch zu, dass die Negativität an mir vorbeifliegt.
Hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben?
Sport ist so eine Routine. Ich versuche einmal am Tag für eine Stunde Sport zu treiben.
Okay.
Und natürlich darf der Kuss meiner Tochter morgens nicht fehlen, bevor ich zur Arbeit fahre.
Oh, das ist herrlich, weil ich glaube, das ist das, wofür wir das hier alles machen.
Absolut. Ja.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vielleicht noch vor einigen Jahren?
Alkohol. Tatsächlich, mir macht es nichts aus, tagelang nichts zu trinken, aber wenn ich mich ja mit Freunden abends hinsetze und was trinke, dann genieße ich es auf eine ganz andere Art.
Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Merkst du das auch hier in deinen Bars?
Ja, ich merke das. Ich merke, dass die Leute per se kontrollierte Dinge machen. Das heißt, sie nutzen die Abende bei uns, um wirklich Spaß zu haben und sich auch oft nicht zu limitieren. So. Dafür sind sie wesentlich asketischer in ihrem Alltag. Das liegt aber auch mit dem Bewusstsein für Nahrung und Getränke überhaupt, für Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft zusammen.
Ich finde ja gerade ganz interessant, wie sich das entwickelt mit nicht alkoholischen Cocktails und Drinks. Hat das bei euch auch schon Einzug gehalten, dass das wichtiger wird?
Nein, also wir haben schon immer Homemade Lemonades auf der Karte gehabt und wir haben sehr viele nicht alkoholische Drinks, die sehr spannend sind. Aber ich glaube, das ist nicht alkoholische Cocktails, das ist ein kleiner, zumindest in der Kommunikation ein großer Trend, aber in der Realität ein sehr, 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 sehr kleiner Trend.
Spannend, weil das, ich habe das genau so mir gedacht, dass das, ja, das wahrscheinlich ist, nicht wirklich passiert.
Nee, dafür ist das Preis-Leistungs-. Also warum sollte ich für eine Flasche alkoholfreien Gin 50 Euro bezahlen? Am Ende des Tages ist es, weiß ich nicht, Tee. So, es ist jetzt sehr despektierlich, aber nee, also es ist, mache ich mir lieber einen Tee und stelle ihn kalt und infusioniere ihn von mir aus auch, aber es ist, ne, es geht eher darum, mit Alkohol vernünftig umzugehen.
Absolut. Mussten wir alle irgendwie lernen, ne? Genau. Was oder wer inspiriert dich wirklich?
Also ganz verschiedene Menschen. Das ist ein Professor an meiner Universität inspiriert mich, meine Frau inspiriert mich, Freunde inspirieren mich, der Alltag inspiriert mich. Wenn ich, wenn ich durch die Straße fahre, die Sonne schlägt gerade durch an der Häuserschlucht vorbei und das sieht toll aus, dann frage ich mich, Mensch, das ist toll, wie kriege ich das übersetzt? So, also es ist die Inspiration, kann man aus ganz vielen Dingen ziehen. Aber in der Hauptsache die Kommunikation. Das ist so das, was mich am allermeisten inspiriert. Das Reden mit anderen und das Zuhören.
Was ist eine deiner gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
Skurrile Eigenheiten? Oh weh. Wenn ich im Laden trinke, dann sieht bei mir immer so aus, als würde ich Alkohol trinken. Jedes alkoholfreie Getränk kommt dekoriert in einem Whisky-Tumbler mit Eis. Das wissen auch meine Mitarbeiter. Wenn ich ein Glas Wein bestelle, dann kriege ich es selten in einem Weinglas.
Das ist ja cool. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
Aktuell? Klar, wie die App, also der meisten anderen. Ich mag Instagram, weil es sehr viele sehr persönliche Einblicke gibt und der Voyeur in mir dadurch natürlich maximal befriedigt wird. Dann liebe ich meine Fußball-App, da kann ich wunderbar die Fußballergebnisse mitsehen. Und
welche ist das?
Da muss ich mal ganz kurz drauf gucken. Ich kann dir gar nicht sagen, wie die heißt. So, die heißt OneFootball.
OneFootball, okay.
Und der Spiegel.
Oh, das ist. Bist du Plus-Abonnent?
Ich bin Plus-Abonnent, ja.
Sehr gut. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
Das ist von Tanja Kinkel, der Puppenspieler, weil es wunderbar historisches erzählt oder wiedergibt. Es lässt Einblicke ins Italien des der Renaissance und es macht einfach Spaß. Es ist eines der Bücher, die mich die mich am weitesten aus der Realität genommen haben. Das hat Spaß gemacht.
Spannend. Das kenne ich noch nicht. Das ist direkt auf die Liste gegangen. Was war deine beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit, Kraft oder anderem?
Das war tatsächlich der Einstieg in die Gastronomie. Das ist so das, was ich an Geld, Zeit und vor allen Dingen Kraft damals in die Anaconda gesteckt habe. Das war tatsächlich die lohnendste Investition, weil sie mich auf vielen, vielen Ebenen bereichert hat. Vor allen Dingen aber auch auf der persönlichen.
Die Reise hört nie auf, ne? Das ist echt spannend. Hast du in letzter Zeit etwas gesehen, das dich zum Lächeln gebracht hat?
Ach, andauernd. Das ist so. Das ist. Keine Ahnung, wenn es nur ein Snippet irgendwie im Internet ist, wo etwas Lustiges passiert und wo man einfach schmunzelt und dann jemandem zeigt, guck mal hier, und einfach gemeinsam lacht. Ja.
Was macht dich glücklich?
Freundschaft.
Schönes Schlusswort. Gibt es etwas, was meine Hörer für dich tun können?
Kommt mich besuchen.
Kommen wir direkt zur letzten Frage. Wie kann man dich denn erreichen oder wo trifft man dich am besten?
Aktuell trifft man mich wohl am ehesten in der Bar Sir Walter hier in Düsseldorf. Und ansonsten, ich bin aktuell tagsüber sehr oft im Düsseldorfer Hafen unterwegs, weil ich dort auf der Baustelle unterwegs bin und den Raum auf mich wirken lasse und meine Einbauten übersetze. So, aber tatsächlich begegnet man mir hier oder abends beim Essen irgendwo in einem Restaurant.
Stark. Walid, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Herzlich gerne.
Danke für die tiefen Einblicke in deine Unternehmerwelt, in deinen Kopf. Ich fand das super inspirierend und ich glaube, du kannst damit viele tolle Impulse geben.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, gerne.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist jedoch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also, habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.